dich ständig eingeladen. Wie war so eure Woche? Könnt ihr das Wochenende so gebrauchen oder ist gar nicht so nötig?
Also, mein Wochenende ist immer genauso stressig wie die Woche. Vielleicht noch stressiger.
Das ist die Sache, es macht eigentlich gar keinen Unterschied.
Also, genau, weil, also, ich muss ja genauso früh aufstehen fast, ne? Mm. Nein, ich darf schon länger im Bett bleiben. Also, ich bin wach, aber dann, wenn die Kinder wach sind, ich höre die halt immer und so. Mm. Die sind nicht mehr ganz so klein, dass ich sofort aufstehen muss. Früher mussten wir um 6 Uhr frühstücken, jetzt frühstücken wir um 8.
Das ist ja ein Fortschritt. Genau. Am Samstag um 6. Puh, man muss tatsächlich schon einige Opfer bringen als Eltern, habe ich das Gefühl.
Ja, auf jeden Fall.
So früh aufstehen, ey.
Habt ihr so eine Samstagstradition? Also bei mir zum Beispiel war das ja so, wir haben eigentlich als Familie, gut, Samstag ist halt ein Tag, da muss man auch öfters mal irgendwie weg am Morgen, dann ist da irgendein Bau oder sonst was. Aber wenn wir so alle zu Hause waren, haben wir mal richtig dick gebruncht zum Beispiel. Das war immer Samstag. So unser Ding. Ja.
Okay. Ich muss sagen, für mich ist Samstag fast immer arbeiten gewesen, tatsächlich.
Ah, okay.
Also seit Kaffee? Einigen Jahren, ja, war Samstag dann immer einfach arbeiten.
Arbeitstag.
Mhm. Ja, also eigentlich schon mit den Kindern schon. Also wir stehen meistens so um 8 Uhr auf, die Kinder sind dann schon 2 Stunden wach und spielen irgendwas und wir hören die streiten und solche Sachen. Und dann wird halt gefrühstückt. Und dann müssen die Kinder ihre Zimmer putzen, weil eigentlich ist Freitag mein Putztag, aber die haben immer Freitag Oma- und Opa-Tag. Also müssen sie jetzt Samstag putzen und dann ihre Instrumente üben, dann wird geduscht, also es ist so, also die Kinder. ich dusche auch manchmal. genau, und dann ist es bei uns so, die Kinder dürfen in der Woche halt keine Medien, also die dürfen nichts gucken oder so, außer Bibelabend oder so. oder wenn mal Fußball ist, keine Ahnung. Aber dann am Samstag dürfen die eine Stunde was aussuchen und das wechselt dann immer. Mhm. Also jede Woche ist jemand anders
von jeder darf einmal aussuchen.
Genau, eine Stunde immer aussuchen, was sie gucken
wollen. Das ist gut. Ist auch ein wichtiges und großes Thema, so Medien und Kinder oder so, aber das vertiefen wir jetzt nicht weiter. Das wäre ein guter Extra-Podcast. Ich begrüße alle ganz herzlich, die eingeschaltet haben. Schön, dass ihr zuhört. Und ich habe heute ganz besondere Gäste da. Naimi, schön, dass du da bist.
Hallo.
Naimi ist heute mit am Start in der Moderation. Und wir haben einen Special Guest, und zwar Lydia. Hallo Lydia.
Ja, hallo ihr beiden.
Schön, dass du auch da bist. Und ich hoffe jetzt, bei Naimi habe ich mich ja schon eben geirrt. Ich dachte tatsächlich, Naimi wäre das erste Mal da. Mhm. Aber Naimi war schon ganz früher, war sie mal hier. Was war das nochmal? Naimi, erzähl nochmal, was war das,
wo du hier warst? Das war mit Mariana und Selina. Und es war, ich glaube, wir haben über die Schönheit der Frau tatsächlich gesprochen. Mhm. Also es waren auch einige Sprüche 31 Verse.
Ich habe mir den sogar angehört. Damals. Ja.
Ich glaube, der ist nicht schlecht geworden. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Aber wie gesagt, da saßen wir noch unten im Konferenzraum und mit den normalen Mikrofonen. Ja, das war noch ein bisschen anders als jetzt.
Aber bei dir irre ich mich nicht, Lydia, dass du heute das erste Mal da bist.
Genau,
ne?
Ich bin das erste Mal da.
Okay, dann müssen wir dich natürlich kennenlernen. Sag gerne erstmal so ein paar Takte zu dir.
Ja, ich bin Lydia Pferderer. Ich bin 35 Jahre alt und ich habe 5 Kinder. Genau. Und ich bin zurzeit einfach zu Hause, Mama und Hausfrau. Und finde, ich habe eigentlich trotzdem genug zu tun.
Das bezweifle ich kein Stück. Ja,
genau.
Um dich besser kennenzulernen, habe ich 2 Fragen auf jeden Fall. Die eine interessiert mich und die zweite interessiert mich, glaube ich, fast noch mehr.
Okay.
Also erst einmal, wenn du eine Superfähigkeit hättest, welche wäre es?
Oh. Ach nee, in sowas bin ich richtig schlecht, ja, sowas spontan antworten. Sein.
Ja, 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 alles spontan.
Eine Superfähigkeit. Immer Ruhe bewahren. Mm. Ja.
Mhm. Oh, das ist eine interessante.
Gechillt durchs Leben gehen können.
Ja.
Okay, sehr gut.
Genau.
Und eine Frage, die ich letzter Zeit generell Leuten eigentlich immer wieder gerne stelle. Wenn du für einen Tag ein Tier deiner Wahl sein könntest, aber du hast auf dein ganzes Leben gesehen, nur diesen einen Tag. Mhm. Für welches Tier würdest du dich entscheiden? Und Naimi, du kannst auch dir schon mal Gedanken machen.
Ich glaube, ich würde eine Wasserschildkröte nehmen.
Boah, das habe ich noch nicht gehört. Das ist sehr speziell.
Weil?
Entschuldigung, meine Stimme ist ein bisschen kratzig, aber...
Kein Problem.
Ja, weil ich mag Schildkröten. Ich hatte meine Landschildkröte. Also Schildkröten sind eigentlich meine Lieblingstiere.
Ach, cool.
Und da habe ich aber gerade gedacht, okay, an Land sieht man auch als Mensch alles. Aber als Wasserschildkröte würde ich dann halt auch die Unterwasserwelt sehen. Und dann hätte ich halt beides, mein Lieblingstier und... genau.
Bei dir, Naomi?
Boah, ich finde, das ist eine viel schwierigere Frage als das mit den Superkräften.
Vor allem bei dir mit deinen ganzen Tierdokus, ne? Wofür sollst du dich entscheiden?
Ich glaube, mir wurde die Frage wirklich schon mal gestellt und habe ich irgendwann nach anderthalb Stunden habe ich dann geantwortet. Also, ich weiß nicht, aber das, was du gesagt hast, smart, dass man dann erstmal das Wasser ein bisschen sieht. Weiß nicht, vielleicht ein Wal.
Das ist tatsächlich meine Antwort.
Weil die sind so, echt?
Ja, Blauwal habe ich gesagt.
Weil die sind so friedlich.
Ich liebe
die haben was Friedliches.
Ja. Faszinierende Tiere. Das ist so eins meiner Lebensziele, mal einzusehen in echt. Oder wenigstens in der Nähe zu sein, wo so diese epische Schwanzflosse aus dem Wasser kommt. Und dann
das steht bei mir auch ganz oben.
Fontäne.
Auf der Bucketlist steht das.
Das wäre heftig. Lydia, du bist ja auch jemand, der sich in Gemeinde investiert. Was machst du in dem Bereich so?
Ja, also als erstes mache ich... ich sag mal, offizieller Dienst ist. Ich bin halt in der Frauenarbeit im Mitarbeiterkreis. Genau, wir planen die Frauenabende, die Frauenfreizeit. Und dann haben wir halt einen Hauskreis bei uns zu Hause. Mit Christian ist der Leiter und genau, ist irgendwie so unser Hauskreis, ne? Bewirtung und alles, was so dazugehört. Sprechen auch ab und zu mal wieder die Themen dann vorher durch, irgendwie so. Ich würde sagen, dass sich einfach ganz viel bei uns zu Hause so abspielt, ne? Auch in der Kommunikation mit Christian, der ja Pastor bei uns in der Gemeinde ist. Und ich sehe das auch schon tatsächlich auch als Dienst, ihm einfach den Rücken frei zu halten. Was mir mal besser, mal weniger gut gelingt, würde ich sagen. Dann habe ich halt auch so immer wieder Gespräche einfach zu Hause, ne? Wenn mit Frauen, dass sie irgendwie, keine Ahnung, kommen und dann wir uns unterhalten über Bibel, über Probleme, über Freuden. Genau. Dann haben wir auch Christian und ich immer, also wenn er jetzt ein Pärchen traut oder so, dann haben wir halt Gespräche, ne? Sowas gehört dann auch dazu. Einmal haben wir einen kompletten Ehevorbereitungskurs zusammen durchgemacht. Und ich muss sagen, für mich ist, und ich glaube, das ist für jeden eigentlich ein Dienst, wenn ich Gemeinde verstehe, ist es, sobald ich in die Gemeinde komme, dass das Dienst ist, einfach Menschen zu sehen, mit offenem Herzen, mit offenen Augen da zu sein und einfach bereit zu sein, Gespräche zu führen und solche Sachen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich
meine. Doch, wir verstehen, glaube ich, was du meinst. Und das ist ja so unter anderem auch der Grund, wieso wir dich heute eingeladen haben. Du hast schon öfters gesagt, Gespräche, Seelsorgerliches und so, dass sich Menschen mit dir unterhalten. Weil heute haben wir ein ganz besonderes Thema. Heute ist es gewissermaßen so eine Seelsorge-Edition, die Podcast-Folge. Und zwar geht es um emotionale Abhängigkeit von Personen. Ne? Das Thema wurde sich von jemandem gewünscht. Dieser Vorschlag hat uns erreicht. Und darüber wollen wir heute reden. Und jetzt meine erste grundlegende Frage: Was ist das überhaupt, Lydia? Also was kann man sich darunter vorstellen? Kannst du da vielleicht ein, zwei Takte dazu sagen?
Also erstmal ist mir ganz wichtig zu sagen, dass ich keine ausgebildete Seelsorgerin bin. Das ist,
und du warst auch nicht in Harvard, haben wir festgestellt.
Ja, genau. Ich war auch nicht in Harvard. Ich habe überhaupt gar nicht studiert. Genau. So, dass ich bestimmt das Thema nicht umfassend abdecken kann und vielleicht auch Sachen sage, die gar nicht... wissenschaftlich richtig sind oder so, aber die, ja, ich vielleicht so beobachte oder so, ne?
Ja.
Okay. Ja, ich habe mich natürlich auch ein bisschen damit beschäftigt, mit dem Thema. Und dann habe ich mir so eine Definition aufgeschrieben, die ich gefunden habe. Und ist das blöd, wenn ich die jetzt einfach vorlese?
Nee, mach das mal ruhig. Das ist gut. Ja. Schafft so eine Basis, so eine Definition.
Ja. Also, ich habe mir hier aufgeschrieben, bei emotionaler Abhängigkeit entwickelt ein Mensch eine übertriebene, enge Beziehung zu einer anderen Person, meist Partner oder Partnerin, ne? Also auf romantischer Ebene, kann aber auch anders sein. Und dann weiter, es geht um das Gefühl, dass nur dieser Mensch die emotionalen Bedürfnisse des Betroffenen erfüllen kann. Diese Abhängigkeit wird von starker Verlustangst begleitet und kann bis zur kompletten Selbstaufgabe reichen. Also, man ist quasi so fokussiert auf eine andere Person, dass man total Angst hat, diese Person zu verlieren und alles quasi tut, um mit dieser Person zusammen zu sein, oft auch denkt, dass nur diese Person einen glücklich machen kann. Mhm. Ne? Ja.
So krass, dass schon irgendwie die eigene Identität, so klingt es raus, für mich ein Stück weit irgendwie schon verloren geht, kann man das so sagen?
Ja, das ist auf jeden Fall auch. Mhm. Genau.
Und ich fand interessant, du meintest, das hast du kurz erwähnt, meist romantisch, aber nicht unbedingt. Also Es kann auch unabhängig von einer festen Beziehung oder Ehe passieren.
Auf jeden Fall. Ich denke, das kann auf jeden Fall auch auf Eltern bezogen sein oder auch andersrum, dass Eltern sich so an ihre Kinder binden oder abhängig quasi von ihnen sind. Es kann auch einfach unter Freunden sein, denke ich auf jeden Fall.
Mhm. Und vielleicht jetzt noch ein bisschen persönlicher, was kommt bei dir hoch, wenn du an das Thema generell denkst, jetzt unabhängig von Definition, was assoziierst du damit? Wenn jetzt jemand das Thema so aus dem Nichts anspricht.
Also ich habe mich in letzter Zeit sehr viel mit dem Thema Menschenfurcht und Gottesfurcht beschäftigt und ich denke da einfach sofort an Menschenfurcht. Nicht im Sinne von Angst haben vor jemandem, sondern im Sinne von eben abhängig sein. Das tut, ne? Aus der Furcht heraus vielleicht den Menschen zu verlieren oder aus der Furcht heraus keine Anerkennung von der Person zu bekommen, die diese Liebe quasi, ne, die man sich von einer anderen Person erhofft. Ja.
Da wären wir dann ja auch schon ein bisschen so bei der Ursache. Du hast es gerade schon angesprochen. Würdest du sagen, die Ursache von emotionaler Abhängigkeit ist Menschenfurcht? Oder wodurch entsteht sie? Wie kommt es dazu?
Ja, das ist eine gute Frage und ich glaube, dass man die gar nicht so jetzt, oder dass ich die bestimmt gar nicht so allumfassend beantworten kann. Ich glaube, und ich möchte da jetzt auch nicht irgendwie zu oberflächlich sein, das ist, glaube ich, einfach auch die Gefahr, wenn man sich vielleicht darüber unterhält, dass man zu oberflächlich an das Thema rangeht. Ich glaube, dass eine Ursache auf jeden Fall sein kann, dass man vielleicht irgendwie eine gestörte Kindheit hatte oder so. In dem Sinne, dass man vielleicht eben keine Bindung zu den Eltern aufbauen konnte, aus was für Gründen auch immer, dass es da irgendwie Konflikte oder Schwierigkeiten gab. Dann traumatische Erfahrungen in der Kindheit, die können auch dazu führen, dass man eben verstärkt in diese Abhängigkeiten rutscht und dadurch eben Angst hat, im Erwachsenenalter verlassen zu werden oder wieder keine Kontrolle zu haben über die Menschen quasi, die man selber vielleicht liebt und die aber Angst hat, dass die diese Liebe nicht erwidern und dadurch eben sich so sehr an andere Menschen bindet. Und vielleicht auch ein großer Grund sein kann, ist eben, dass uns Menschen so wichtig sind und so groß erscheinen und Gott im Gegensatz dazu vielleicht gar keine Rolle spielt oder eben sehr klein ist. Ja.
Also ich höre so ein bisschen raus, dass der Blick auf Gott vielleicht so ein bisschen verloren gegangen ist und der Fokus sich zu stark auf Menschen gerichtet hat.
Genau.
Mhm.
Ja.
Jetzt so mit Blick auf unsere aktuelle, ja, ich weiß nicht, auf unsere Generation, auf die aktuelle gesellschaftliche Situation, wie auch immer, hältst du das Thema für wichtig, für aktuell, relevant Oder ja, eher jetzt so ein Randthema, worüber man sich jetzt nicht so die Gedanken machen muss?
Also, wenn Gott an den Rand gedrängt wird, dann glaube ich, ist das in jeder Generation ein absolutes Hauptthema. Das kann sich dann eben, wenn Gott an den Rand gedrängt wird, in unterschiedlichen Dingen äußern einfach. Es kann sich in emotionaler Abhängigkeit äußern, es kann sich in anderen Arten von Menschenfurcht äußern, es kann sich einfach in unserem ganzen Lebensstil, ne, äußern, in den Problemen, die wir haben, in den Hobbys, die wir haben, also alles. Und deswegen glaube ich, dass das ein Thema für jede Generation ist. Ja.
Es klingt also schon mal, ich habe mir nämlich die Frage gestellt, die hat sich jetzt vielleicht dann schon ein bisschen erledigt. Positiv klingt es jetzt nämlich nicht so. Ich habe mich gefragt, ist das Thema, kann man das positiv einordnen? Ist es negativ? Oder ordnet man das einfach im Bereich neutral ein, so im Sinne von, kann ein Mensch haben oder auch nicht?
Also ich glaube, dass jeder Mensch damit zur Welt kommt, dass er emotional abhängig ist. Nämlich jedes Kind ist emotional abhängig. Ich glaube, es gibt kein Säugling und kein Kleinkind, das nicht diese Abhängigkeit zu seiner Bezugsperson hat. Und dass es auch erstmal ein normaler Prozess ist. Ein Kind, wenn es auf die Welt kommt, denkt, ich bin eins mit meiner Mama. Es ist ganz normal. Also das hatte ich jetzt gerade noch mit einer, ich weiß gar nicht, was sie genau ist, irgend so eine Pädagogin oder also von meinem Sohn, der geht zur Frühförderung, und da hatte ich so ein Elterngespräch gehabt. Ja, und sie sagte mir auch, ne, jedes Kind kommt auf die Welt und denkt, ich bin eins mit meiner Mama. Und das ist halt erstmal ein Prozess, dass es irgendwann mal erkennt, nee, Mama und ich, wir sind zwei unterschiedliche Menschen. Und trotzdem hat das Kind immer das Gefühl, Mama und Papa müssen mich glücklich machen und müssen meine Bedürfnisse stillen. Und das ist ja eben emotionale Abhängigkeit, dass es dann eben erstmal lernen muss. Es ist ein Prozess der Reife, sich als eigenständige Person anzusehen und den Gegenüber eigenständig anzusehen und dann die Grenzen des anderen zu sehen und die Grenzen von mir zu sehen. Und das dauert echt lange erstmal, bis man das als gesunder Mensch lernt. Und wenn dann da eben so Bindungsprobleme auftreten, dann führt das auch zu einem, ja, vielleicht kann ich das so sagen, gestörten oder verzerrten, ist vielleicht ein bisschen besser ausgedrückt, verzerrten Bild von dem Gegenüber und von mir selber, ne? Das Problem ist nur, wenn es im Erwachsenenalter halt nicht aufhört, ne? Dass man sich nicht abgrenzen kann und den anderen auch so stehen lassen kann, wie er ist. Und deswegen glaube ich, wenn es im Erwachsenenalter zu emotionaler Abhängigkeit, wenn sie immer noch da ist, sage ich mal, dann ist es immer negativ, ja. Aber erstmal als Kind, und ich glaube, das ist wirklich ein langer Prozess. Ich weiß noch, meine Nichte, die war, ich weiß nicht, wie alt die war, die ist mal von der Schaukel gefallen, richtig dolle gefallen. Und dann sagte sie zu meinem, zu dem Papa, wieso warst du nicht da? Du hättest da sein müssen und mich, du hättest mich beschützen müssen und mich auffangen müssen. Du bist doch mein Papa, so, ne? Also merkt ihr, dieses Verständnis von, du musst einfach immer da sein und mir helfen. So, das nehmen Kinder so bei Eltern wahr. Und das ist eigentlich auch richtig, ne? Eltern müssen da sein. Nur natürlich können Eltern es nicht, ihr Kind immer beschützen. Aber es ist halt diese Forderung irgendwie da, ne? Schwierig wird es dann halt in Erwachsenenbeziehungen, wenn das so bleibt, ne? Ja, dann können ganz, ganz viele Probleme entstehen.
Kann man sagen, dass diese Abhängigkeit negativ ist? Allein vielleicht deswegen, weil eigentlich jede Abhängigkeit, außer die Abhängigkeit von Gott, negativ ist?
Ja, also genau. Jede Abhängigkeit ist wichtig, außer die Abhängigkeit von Gott, weil uns die Bibel halt ganz, also genau, weil ich aus der Bibel halt ganz klar lerne, dass Gott sagt, wir sollen nur ihn fürchten, nur ihm dienen, nur ihn, von ihm abhängig sein. Und alles andere beschreibt die Bibel so, dass es halt eben Götzendienst ist. Und Götzendienst ist ganz, ganz schlimm. Und dadurch, würde ich sagen, ist emotionale Abhängigkeit auch schlimm.
Ich habe euch heute mal ein Fallbeispiel mitgebracht. Ich habe letztens ein Buch gelesen und das passte so gut, ich dachte mir...
Welches Buch?
Das nehme ich mit Gott im Leid begegnen von Tim Keller.
Ah, ja. Mhm.
Hast du es gelesen? Kennst du es, Lydia?
Ich habe es noch nicht gelesen, okay. Nee, aber ich habe es im Regal
stehen. Ja, sehr, sehr, sehr empfehlenswert, wirklich.
Ja, also ich liebe Tim Kellers Bücher. Also ja. Das ist, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, es ist mein Lieblingsautor.
Ja, ja, mhm. Doch, kann ich verstehen.
Ja.
Ich lese es einfach mal vor und ist nicht lang. Und dann können wir einfach drüber reden oder ihr äußert einfach erstmal so eure Gedanken und Eindrücke. Und zwar, das ist eine Martha, die berichtet. Da sitzt mein Mann, Marc, in seinem Rollstuhl und kann nur noch seine Augen bewegen. Und selbst das wird immer schwieriger. Unsere Reise durch seine Krankheit dauert jetzt bald 10 Jahre. Es begann mit kleinen Muskelzuckungen, als Marc 48 war. Ein Monat später stand die Diagnose fest, ARS. Das ist, ich versuch's, amyotrophe Lateralsklerose. Ne? Wisst Bescheid. Wir waren seit 25 Jahren verheiratet und hatten 4 Kinder. Wir waren immer eine aktive Familie gewesen, sodass Marks rapider körperlicher Abbau eine Katastrophe für uns war. Marks Krankheit stürzte mich in ein schwarzes Loch der Verzweiflung. Ich wusste nicht, wie ich das schaffen sollte, was jetzt vor mir lag. Ich bat alle meine Freunde darum zu beten, dass die Angst vor morgen mir nicht alle Freude am Heute nahm. Ich fragte mich, wer bin ich eigentlich, wenn nicht die Frau von Mark? Heute sehe ich das Götzendienerische in diesem Satz und warum meine Verzweiflung so tief war. Ich hatte mich so sehr mit Marc als meinem Ehemann und Versorger identifiziert, dass ich ihn, in meinen Augen, über Gott gesetzt hatte. Wie ich aus dem Loch der Verzweiflung wieder herauskam, ist mir bis heute ein Rätsel. Ich hörte keine Stimme, die mich anrief, aber ich erlebte so etwas wie eine Auferstehung. In diesen ersten Tagen von Marks Krankheit zitierten er und ich jeden Bibelvers über Gottes Fürsorge, der uns einfiel. Wir versuchten, unseren Herzen die Liebe und Treue Gottes einzuprägen. Wir stellten unsere Füße fest auf die Wahrheit, obwohl alles in unserem Leben zu schwanken schien.
Hm, richtig gut.
Was sind so eure Eindrücke jetzt vor dem Hintergrund des Themas?
Hm. Ja, ich glaube, das ist halt eben eine große Gefahr ist, in der wir alle stehen, ne? Dass wir uns sehr auf einen anderen Menschen fokussieren. Und das ist ja auch natürlich in einer Ehe. Also
ich finde es schwierig, weil es am Anfang so natürlich scheint eigentlich. Also eigentlich ist es ja was Natürliches, dass wenn man eine Person kennenlernt und merkt, okay, dass wenn man dann zusammenkommt und merkt, das ist so der Partner, mit dem ich auch mein Leben verbringen möchte, dass man sich erstmal auf die Person fokussiert und auch, sag ich jetzt mal, ihr nachgeht und das macht, was ihr gefällt und so weiter. Ne?
Mhm.
Und dass man dem erstmal nachgeht, ist ja irgendwie natürlich. Also ich kann es ein bisschen aus Erfahrung, glaube ich, sagen, weil ich das voll gemerkt habe, als Jonas und ich zusammengekommen sind, dass mir das am Anfang richtig schwer fiel. Aber einfach, weil es für mich natürlich war. Also es ist mir am Anfang gar nicht aufgefallen, dass ich mich so krass auf ihn fokussiert habe, was auch, finde ich, ein bisschen zu lange angedauert hat, wo ich das überhaupt erst gemerkt habe, dass das eben, wie du sagtest, fast schon in sowas Götzendienerisches geht, dass man anfängt, diesen Menschen über Gott zu stellen.
Mhm.
Und das war dann richtig krass, als Jonas mir das praktisch schon rückgemeldet hat, dass ich so die Zeit mit ihm über Gott stelle.
Krass.
Und ich war so, krass. Leider hast du recht, ne? Also es war mir so viel wichtiger, als wir zusammengekommen sind. Ich habe alles andere irgendwie vergessen und wollte nur noch Zeit mit ihm verbringen und auch, ja, dann stille Zeit und sowas. Das hat alles rapide und auch stark abgenommen. Einfach, weil man sich dann so auf diesen Menschen fokussiert, aber man denkt am Anfang gar nicht, dass man damit irgendwas falsch macht. Das finde ich so schwierig daran.
Ja. Genau. Es ist, in diesem Fallbeispiel kommen halt zwei Sachen stark aufeinander. Ne? Also erstmal die Frage des, wer bin ich eigentlich ohne meinen Mann? Und aber natürlich auch die Frage des Leides. Und den Fokus, den die Frau hier setzt, finde ich halt mega. Weil wir merken einfach, egal in welcher Lebenssituation man gerade drin steckt, die Frage, wer ist Gott eigentlich in all dem, ist einfach die Hauptfrage. Mhm. Und dass wir unseren Glauben und unsere Identität eben auf Gott gründen müssen. Und dann werden wir selber rausfinden, wer wir eigentlich sind und wer ist eigentlich mein Gegenüber. Und das alles ins richtige Licht rücken können und auch durchhalten in dem Leid, glaube ich.
Ja. Hm. Da sieht man auch voll, wie wichtig dieses Thema eigentlich ist, weil dieses Thema emotionale Abhängigkeit ja so krass mit Identität zu tun hat. Du hast es vorhin angesprochen, dieses, ich kann mich so auf eine andere Person konzentrieren, dass ich mich selbst verliere. Naomi, du hast es so ein bisschen angesprochen, ne? Es war nur noch so Jonas.
Mhm.
Und jetzt auch diese Frau, ich fand, also da war das Thema so offensichtlich, weil sie es so direkt ausspricht, dass sie einfach sagt, wer bin ich, wenn ich die Frau von Marc?
Mhm.
Also, und da merkt man ja, das Thema spricht ja voll auf Identität an. Und das ist ja eins der fundamentalen Sachen für uns Menschen. Sei es, wenn man in die Psychologie schaut, aber noch viel wichtiger, wenn man in das Wort Gottes schaut. Ne? Und gerade diese Identität, die wir ja immer von außen bekommen müssen, die will uns ja eigentlich Gott geben.
Mhm.
Wir sind ja, wenn wir uns Gott zugewandt haben, Kinder Gottes, wir sind Söhne und Töchter und so weiter.
Mhm.
Und das verschwimmt dann irgendwie, wenn man sich so von einer Person irgendwie abhängig macht. Ne?
Mhm.
Das hat man dann, glaube ich, irgendwie nicht mehr so auf dem Schirm. Dass man dann vielleicht so solche Sätze sagt, auch wenn das jetzt natürlich überhaupt nicht richtend gemeint ist, weil das ist eine sehr krasse Situation, die Frau da.
Ja, es passiert ja auch erstmal unterbewusst, bis man, sag ich jetzt mal, das dann ausspricht und merkt, oh, warum sage ich sowas? Oder warum empfinde ich es eigentlich genauso?
Ja. Genau, du hast auf jeden Fall recht, dass es eine Frage der Identität ist. Und du hast es auch schon gesagt, dass wir die Identität ja von außerhalb irgendwie zugesprochen auch bekommen. Und das ist mir aber so wichtig, dass wir unsere Identität eben von Gott bekommen. Ne? Mhm. Und dass wir auch wirklich nur wir selbst sein können, wenn wir uns im Licht Gottes sehen, weil Gott uns ja geschaffen hat. Er weiß, wie wir sind. Er weiß, wie wir, was wir meinen. Manchmal wissen wir selber gar nicht, was wir eigentlich so tief in uns denken und woher das rührt oder so, dass wir so planlos irgendwie mit uns selber sind. Aber Gott, ne, kennt uns so bis ins Tiefste hinein. Und deswegen, also ich habe gestern noch einen Podcast gehört von der FDH Gießen. Da sagt er auch.
Podcast, den höre ich auch.
Ja, der ist mega. Vielleicht hast du das ja auch schon gehört. Da sagt er auf jeden Fall, ich glaube, das war Holthaus, dass auch gerade so ein Götzen bei uns in unserer Kultur ist, ne? Diese Selbstbestimmung, Identität und so. Da muss man halt aufpassen, dass man dann nicht von der anderen Seite vom Pferd fällt. Ne? Nicht, dass man dann hier sagt, hier emotionale Abhängigkeit ist schlimm. Also alles, ich muss alles nur für mich selber und ich.
Ja, stimmt. Das ist ein guter Punkt. Wichtig, dass du sagst.
Ich habe tatsächlich, ich weiß jetzt nicht, ob das damit reinpasst, ne? Ich schreibe gerade eine Hausarbeit, eigentlich für Architekturtheorie.
Boah, wild, jetzt bin ich gespannt. Schnittstelle Architekturtheorie und emotionale Abhängigkeit von Personen.
Weil ich habe mir das Thema Identität rausgesucht. Also das muss man jetzt auch erstmal zusammenbringen, ne? Aber es war so eine Liste an Wörtern einfach und die sollten wir uns raussuchen und dazu etwas zur Architekturtheorie schreiben. Ich habe halt das Thema Identität genommen und ich muss sagen, das war, obwohl es für so eine Hausarbeit ist, hat mir das richtig geholfen im Sinne von, was ist überhaupt Identität? Also ich habe praktisch drei Definitionen zusammengeschrieben für, was ist das Wesen, was ist der Charakter und was ist die Identität? Also worin liegen die Unterschiede?
Mhm.
Und es war richtig spannend, weil ich habe dann auch einfach gebetet, dass Gott mir da hilft, einfach was zu schreiben, weil ich muss das bald fertig haben und ich bin noch nicht mal die Hälfte. Und das war richtig interessant zu sehen. Ich weiß nicht, wie das Identität praktisch das ein Bindeglied ist, so zwischen dem Wesen, also dem, was du schon alles, sag ich jetzt mal, in dir trägst, ne, das, was dir auch von Gott gegeben ist, man kann es eigentlich fast gar nicht beschreiben, so richtig, was ist dein Wesen. Und dann der Charakter ist praktisch immer das, was sich nach außen zeigt.
Mhm.
Ich kann ja mal was vorlesen.
Mach das.
was hier zum Beispiel nach zu Identität geschrieben hatte. Nach meinen eigenen Erfahrungen ist die Identität eine nicht endende Reihe an Entscheidungen. Immer wieder muss ich mich dahin bringen, mich für meine Identität einzusetzen. Und durch diese wiederholenden Auseinandersetzungen des Subjekts, also von mir, mit seiner Geschichte, seinem Körper und seinen Lebensumständen, die auch geprägt sind von den Ansprüchen, Erwartungen und Werturteilen des sozialen Umfelds, entwickelt sich unsere Identität weiter und wird gefestigt. Die schwierigste und gleichzeitig wichtigste, Sache ist, die richtige Balance zu halten zwischen dem Wesen, also dem, was habe ich praktisch schon in mir, was ist, ja, wer bin ich eigentlich, und dem Charakter, also dem, wie ich mich anderen Leuten zeige, wie andere Leute mich wahrnehmen. Und wem das gelingt, also diese Balance zu halten, der ist theoretisch eine authentische Person. Mhm. Weswegen ich das sage, ist, weil, also mit jetzt Identität, ne? Weil es ja auch immer viel damit zu tun hat, wie man von den Menschen gesehen werden möchte. Mhm. Und ich glaube, das ist auch was viel in dieses Thema mit Abhängigkeit zu tun hat, ne? Wenn man immer nur sich damit beschäftigt, wie man jetzt nach außen wirken möchte und was demjenigen, ja, mit dem er jetzt zum Beispiel in einer Beziehung ist, was dem gefällt und immer nur das tut, was ihm gefällt, dann verliert man nach und nach eigentlich das, ja, ja, irgendwie, was man selbst ist. Ich weiß nicht, ob man das versteht, wie ich das meine.
Ja, ja. Ich muss kurz in mich gehen. Also es hat halt mega viel damit zu tun, dass man eigentlich in seiner Handlung und in seinem ganzen Wesen versklavt ist, ne? Weil man, und das ist auch das Ding von Götzendienst macht uns immer unfrei, ne? Gott alleine macht uns frei. Und deswegen ist Menschenfurcht und eben auch emotionale Abhängigkeit so gefährlich, weil sie uns so versklavt und wir uns komplett, es kann halt eine Personengruppe auch sein, wenn es jetzt so Menschenfurcht ist, aber auch wenn es nur eine Person ist, komplett um diese eine Person drehen. Und da kann es halt sein, dass wir quasi alles tun, damit die andere Person zufrieden ist, so wie du das, Naemi, sagtest. Es kann aber auch sein, dass wir alles tun, um unsere eigenen Bedürfnisse, sage ich jetzt mal, zu stillen und dadurch die andere Person manipulieren und sie quasi von ihr erwarten, dass sie etwas tut, ne? Zum Beispiel uns Liebe gibt, zum Beispiel uns vor irgendetwas beschützt, unsere ganzen Launen auffängt und so. Und wir damit dann Dinge tun, nur um etwas zu bekommen, also um die Anerkennung zu bekommen oder um die Liebe zu bekommen. Und da merken wir schon, also ich lerne aus der Bibel, dass sie uns sagt, wir sollen bedingungslos lieben, wir sollen Gott lieben und wir sollen unseren Mitmenschen lieben. Und emotionale Abhängigkeit führt eigentlich dazu, dass wir lieben, um etwas selbst zu bekommen. Und das ist meiner Meinung nach nicht biblisch.
Es ist sozusagen keine reine Motivation bei der emotionalen Abhängigkeit. Man kann es nicht mit Nächstenliebe gleichsetzen.
Nee, überhaupt nicht.
Ja, spannend. Vielleicht, wo wir bei dem Thema jetzt gerade so waren, zwischen Paaren und in der romantischen Beziehung, uns hat noch eine Frage erreicht, die ich dir mal stellen würde. Und zwar, würdest du sagen, dass es wichtig ist, als Paar, sowohl in der Beziehung vor der Ehe als auch verheiratet, trotzdem noch eigene Freunde zu haben?
Ja, was ist jetzt mit eigenen Freunden gemeint? Heißt es, ich muss unbedingt Freunde außerhalb der Beziehung haben oder können wir auch als Paar gemeinsam einfach einen Freundeskreis haben, ne? Also, ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass man noch andere Menschen auch im Fokus hat. Und das ist klar mit Freunden so, dass man da auch Austausch hat, weil man eben ja, Gott uns sagt, dass wir uns gegenseitig lieben sollen. Und das bezieht sich nicht nur auf unsere romantische Beziehung, sondern auch auf alle anderen Menschen. Und wenn ich so komplett meinen Fokus nur auf eine Person richte, dann kriege ich nicht mehr die Nöte der anderen Menschen mit, die Freuden der anderen Menschen, und dass man eben andere Menschen vielleicht auch mal Hilfe brauchen und so. Und ich weiß, dass viele Menschen einfach in der Krise sind, weil sie keine Freunde haben oder so. Aber also wir können auch ein erfülltes Leben ohne Freunde führen und trotzdem gute Beziehungen führen. Mhm. Also das Verständnis von Freundschaften ist ja auch mega, ne? Der eine denkt, Freunde sind immer so mega eng und man macht alles zusammen und muss immer gemeinsam in Urlaub fahren und so. Mhm. Und für den anderen ist ein guter Freund jemand, den er einmal in 2 Monaten sieht und dafür ein tiefes Gespräch hat, ne? Mhm. Also deswegen würde ich jetzt sagen, es ist einfach wichtig, dass wir außerhalb unserer Beziehung trotzdem andere Beziehungen haben, in die wir uns investieren einfach, ne? Um einander zu sehen, einander zu helfen, um selber auch reflektiert zu werden, weil manchmal ist man nennt das ja so in einem Betrieb Betriebsblindheit, und ich glaube, man kann auch so in einer romantischen Beziehung so beziehungsblind werden, wenn man sich nur um sich selber dreht, ne? Und ja, es ist einfach immer eine Horizonterweiterung, auch mit anderen Menschen zu sein. Und man schleift sich ja auch durch andere Beziehungen, ne?
Ich glaube, das geht auch auf jeden Fall, dieses Betriebs- oder Beziehungsblind. Und ich glaube, das merkt man auch. Und gerade da kann emotionale Abhängigkeit auch voll wirken in der romantischen Beziehung, weil das immer von Typ zu Typ unterschiedlich ist. Mhm. Es gibt Paare, vielleicht weißt du auch, was ich meine, oder hast das selber irgendwie gesehen, die kommen zusammen. Und es ändert sich nicht so viel. Die Beziehungen und Freundschaften bleiben gleich. Und es gibt Paare, egal wie eng gewisse Beziehungen vorher waren, von jetzt auf gleich sind die weg. Und das kann dein Nachbar sein, das kann dein Kindheitsfreund sein. Die sind einfach weg. Es gibt für das Paar gibt's nur noch das jeweilige Gegenüber.
Ja. Da ist es, glaube ich, aber auch so, dass es auch viel... Ne? Man kann nicht immer nur die Schuld auf eine Person schieben. So, die sind jetzt zusammen, haben keine Beziehungen mehr, die sind schuld. Manchmal ist das auch einfach der Freundeskreis, der dann das Denken vielleicht hat, so, die sind jetzt zusammen, jetzt fragen wir die nicht mehr oder so. Ne? Also ich denke, das ist, ja, es kann halt beide Seiten können da irgendwie oder müssen mit in die Verantwortung genommen werden. Aber ich glaube schon, dass es halt ungesund ist, wenn man so sich nur auf sich selbst fokussiert. Weil wir das halt auch, also weil ich das auch nirgendwo in der Bibel sehe, dass man so ein selbst fokussiertes Leben führen soll. Genau. An erster Stelle muss halt immer auch Gott stehen. Und wenn Gott an erster Stelle steht, dann verändert er auch unsere Herzen so, dass wir einen Blick für andere Leute bekommen. Ne?
Was mir da einfällt, ist der gute Liebeskuchen.
Oh, das habe ich noch nicht gehört.
Was ist das? Erklär. Der fällt mir erstens ein, der wurde uns in der Ehevorbereitung weitergegeben. Wirklich, wirklich sehr, sehr weise. Und ich glaube, das ist auch gerade bei dem Thema vielleicht eine Hilfe, wenn man den sich immer wieder vorhält und reflektiert. Und zwar ist das halt wirklich, du malst so einen Kreis auf dem Blatt und dann, keine Ahnung, so diese 8 Striche dadurch oder so, ne? Wie man sich so platt von oben so einen Kuchen vielleicht vorstellt. Und dann schreibst du in die einzelnen Felder die Menschen, die zu deinem Liebeskuchen gehören oder deine Bezugsperson. Ne? Mhm. Also bei mir wären das dann beispielsweise einmal meine Ehefrau Angie, dann irgendwie meine Freunde, dann meine Familie, Schwiegerfamilie und so weiter und so fort. Und der Liebeskuchen, so wurde uns das gesagt, wir müssen halt immer darauf achten, dass wir sozusagen kein Kuchenstück sozusagen vernachlässigen.
Mhm.
Also, dass man vielleicht irgendwann merkt, wenn ich, weiß ich nicht, 3 Wochen jeden Tag was mit meinen Freunden gemacht habe und mir überhaupt keinen Abend mehr nehme, um mit meiner Ehefrau Zeit zu verbringen, dann passt da irgendwas nicht. Oder aber ich habe ewig nichts mehr mit meiner Familie gemacht oder wie auch immer. Und ja, also ich weiß nicht. Angie und ich haben da immer wieder mal drüber geredet. Ich fand das eigentlich gar nicht schlecht, muss ich sagen. So eine kleine Hilfe.
Ja, das auf jeden Fall. Aber ich denke schon, dass die größte Verantwortung in unseren Beziehungen schon unsere, also wenn es eine Ehe ist, auf jeden Fall unsere Ehe ist, dann müsste man halt sagen, das hat das größte Kuchenstück.
Das stimmt.
Ne?
Man müsste das Stück schon größer machen als die anderen, das stimmt. Man kann es jetzt nicht gleichsetzen, das stimmt, ja.
Ja. Und ja, auch so Familie und Freunde, es hat natürlich ja, alles irgendwie eine unterschiedliche Priorität, denke ich, aber es ist auf jeden Fall so, dass man sich die Zeit auf jeden Fall irgendwie einteilen muss, ne?
Welche Frage mir noch kam, und du hast es schon perfekt vorhin angesprochen, Naomi, weil du dann meintest, du hast es selber gar nicht gemerkt. Mhm. Und irgendwann hat Jonas dir den Spiegel vorgehalten, dann war das für dich so ein bisschen so erschlagend, aber du warst so, ja gut, das stimmt leider.
Ja.
Und da habe ich mich gefragt, wie ist das bei der emotionalen Abhängigkeit? Merken das beide Personen, also die Abhängige und die Person, die der Gegenstand der Abhängigkeit ist? Oder ist eine von beiden Partien blind dafür? Oder merken das beide nicht? Wie schätzt du das ein?
Ich glaube, das kommt ganz auf die Beziehung an, auch auf den Charakter. Also vielleicht sind ja beide Personen so, dass sie vielleicht, also wenn man jetzt in diesen berühmten 5 Sprachen der Liebe spricht, dass sie beide die Sprache der Zweisamkeit haben oder so, und dann das Gefühl haben, wir brauchen niemanden anderen, und dann merken sie es halt auch nicht.
Ah, ja.
Ne? Ich glaube, das ist halt auch eben diese Gefahr der Menschenfurcht eben, dass sie von außen sehr schlecht erkannt werden kann. Es kann alles im Rahmen sein, weil es halt so ein innerliches Ding ist, wisst ihr? Wenn ich jetzt von jemandem die Anerkennung suche, kann es ja sein, dass ich wirklich gute Sachen tue, aber mein Motiv ist einfach, dass ich diese Selbstbestätigung haben will oder die Liebe von einem anderen glaube, erhalten zu müssen und so, so abhängig oder die Person über Gott stelle. Auch der Dienst in der Gemeinde kann ja nur dazu sein, dass ich halt andere Menschen beeindrucken möchte oder irgendwie so. Es ist jetzt nicht so, wie wenn jemand abhängig von Drogen ist oder abhängig von Medien oder abhängig von Alkohol oder so, was so offensichtliche Dinge sind, wo man quasi jeder das sofort sagen würde, das ist aber falsch, weil die Abhängigkeit von anderen Menschen eben vielleicht gute Symptome hat.
Okay.
Ne? Nur das, innerlich ist es halt nicht gut.
Das ist sozusagen ein bisschen die Gefahr bei dieser Abhängigkeit, dass die vielleicht nicht so offensichtlich ist, wie wenn sich jetzt jemand Drogen reinspritzt oder so.
Genau, auf jeden Fall.
Gibt es denn dann, wenn die Gefahr jetzt so hoch ist, dass man es von außen nicht sieht, aber dass vor allem ich selber das nicht sehe, weil ich so im Beziehungsblind bin, egal ob jetzt romantische Art oder nicht, kann ich das dann überhaupt irgendwie erkennen? Würdest du sagen, gibt es vielleicht irgendwelche Kriterien oder Hilfen oder Fragen, die man sich stellen kann oder was auch immer, wie man vielleicht irgendwie überführt werden kann, um aus diesem Hamsterrad vielleicht rauszukommen?
Also die Frage ist auf jeden Fall immer die, was bringt so mein Herz in Wallung, finde ich. Also die Bibel spricht ja ganz viel von unserem Herzen, und was unser Herz bewegt, das quillt ja über, ne? Dieser auch über in meiner Sprache, aber auch in meinen Handlungen. Und wenn ich von etwas bestimmt werde, dann wird das auch die Motivation sein. Also es ist Gott, der mich bestimmt, dann werde ich versuchen, Gott zu gefallen. Ne? Und es ist ein Mensch, der mich bestimmt, dann werde ich versuchen, den Menschen zu gefallen. Und wenn ich dann die Anerkennung nicht von der Person bekomme, dann muss ich mich halt, also, und ich dann merke, vielleicht reagiert die jetzt nicht so, wie ich das gerne möchte oder so. Und dann kommt mein Herz in Wallung. Also entweder werde ich zornig, oder ich werde traurig, oder wenn sie mir die Anerkennung gibt, werde ich mega glücklich. Mhm. Und genau, das sind so Dinge, glaube ich, die uns helfen, uns zu hinterfragen, wie reagiere ich auf das, was mir passiert oder irgendwie so. Und da ist halt eben die Frage, wenn ich plötzlich die Liebe von einer Person nicht mehr bekomme oder wenn sie mich zurückweist, fällt dann mein ganzes Leben so in sich zusammen oder irgendwie. Oder aber auch eben andersrum, wenn ich so die Anerkennung von jemandem bekomme, dass ich denke, besser kann mein Leben nicht werden, ich brauche nichts anderes und so. Dann sind das so Dinge, die mir helfen können, mich zu hinterfragen. Ne? deswegen sagt man ja auch so oft, ne, dass zum Beispiel auch, das stand jetzt auch in dem Artikel, den ich gelesen hatte über emotionale Abhängigkeit, dass emotionale Abhängigkeit eben auch zu Depressionen führen kann, weil krass, das ganze Leben ja dann so darauf aufgebaut wird und man plötzlich keinen Lebensinhalt mehr hat, wenn man das nicht bekommt, was man haben möchte, ne?
Da wären wir ein bisschen bei den Folgen von emotionaler Abhängigkeit. Fallen dir da ein paar ein oder siehst du da Potenziale? Du hast schon gesagt, es kann so extrem sein, dass man in Depressionen verfällt.
Ja, auf jeden Fall die Beziehung zu Gott, das ist mir am allerwichtigsten. Dass man halt eben die Beziehung zu Gott nicht mehr an erster Stelle hat und auch nicht, vielleicht auch nicht danach fragt, so was steht in seinem Wort und so, oder sich selbst nicht reflektiert. Aber natürlich, also Beziehungsprobleme sind da ja auf jeden Fall, denke ich, auch ganz oben, ne? Ne, so wie du das gesagt hast, dass man dir das dann so gespiegelt hat, irgendwie ist das gerade nicht so gesund. Ich glaube, dass der Partner sich dann halt ganz schnell eingeengt fühlen kann. Oder aber auch, dass man halt den Partner so hoch stellt, quasi an Gottes Stelle, und man quasi seine Rettung von dieser Person erwartet, auf emotionaler Ebene. Und das kann ein Mensch einem ja nicht geben. Und die Erwartungen sind so hoch und man fühlt sich so als Partner vielleicht so unter Druck gesetzt, dass die andere Person so eine hohe Erwartung von einem hat. Und manchmal denkt der emotional abhängige Mensch vielleicht, mein Partner ist so toll, der könnte nie einen Fehler machen. Und dann, wenn die Person dann auch noch das Problem hat, dass sie vielleicht Menschenfurcht hat und Angst hat, die andere Person zu enttäuschen, dann ist der Druck so stark, dass es einfach so eine ungesunde Beziehung ist. Ne? Der eine will keine Fehler machen, gibt vielleicht die Fehler vor dem anderen nicht zu. Und ach, versteht ihr, was ich meine?
Ja. Ja.
Ich bin ein bisschen kompliziert manchmal. Genau, auf jeden Fall Beziehungsprobleme, egal in welcher Hinsicht. Vielleicht auch nicht Beziehungsprobleme, die man vielleicht gar nicht sofort auf Anhieb merkt. Ne? Und ich glaube auch, dass solche emotionalen Abhängigkeiten auch eine große Gefahr sind, dass man abhängig wird von Medien, gerade sowas von Social Media. Ne? Keine Ahnung, weil man ja sich irgendwie selbst gut darstellen will oder da irgendwie auch die Kontrolle hat, wie man sich quasi präsentiert. Und dann aber vielleicht auch, wenn man dann in diese so ein Control-Freak ist, dann immer guckt, was macht denn der andere so, ne? Ich weiß nicht, vielleicht, ich habe bestimmt noch Sachen übersehen, aber ich denke auf jeden Fall, diese Versklavung in geistlicher Hinsicht, die ist einfach echt extrem hoch. Ja.
Boah, das klingt echt krass. Geistliche Versklavung.
Ja, das ist etwas, was Gott uns ja immer wieder sagt, ne, dass wir uns vor dem Götzendienst hüten sollen. Und das ist nicht nur so ein Ding des Alten Testaments, sondern das hat er gestern im Podcast bei der FDH auch gesagt. Es war nämlich ein Podcast zu moderne Götter, heißt er, glaube ich. Und da sagt er auch, ich bin immer so schlecht im Stellen merken, aber im Johannesbrief, glaube ich, da sagt er zur Gemeinde, hütet euch vor dem Götzendienst. Und das ist ja, man denkt so immer, die sind doch alles Jesus-Nachfolger. Aber wir sind auch Jesus-Nachfolger und trotzdem sagt uns, oder sagt mir auch die Bibel, ne, hüte dich vor dem Götzendienst. Das ist interessant, ne?
Ja.
Und ich denke, die sind nicht dahin gegangen und haben gerade den Baal angebetet oder so, sondern das sind ja echt diese Dinge, die unser Leben bestimmen einfach. Ne?
Ja. Das ist ja auch krass, dass hinter solchen Aussagen, ja, einfach von Gott, wovor wir uns hüten sollen oder was wir einfach sein lassen sollen, sieht es immer erstmal als so eine Regel oder irgendeine Ermahnung. Aber es ist ja tatsächlich, wenn man so in den Hintergrund guckt, wenn ich da jetzt Götzendienst, also jetzt so alttestamentlich gesprochen, wenn ich jetzt Götzendienst betreiben würde, was hat das für Auswirkungen? Es sind immer negative Auswirkungen. Also es tut mir ja am Ende nicht gut. Also es ist eigentlich immer nur ein Schutz. Also diese ganzen, ja, Ermahnungen und ja, die wir in der Bibel finden, sind einfach meist, also eigentlich fast immer ein Schutz
voll
vor anderen Dingen.
Ich habe auch so ein biblisches Beispiel dafür, was ich einfach mega finde. wenn man sich zum Beispiel Lea anguckt in der Bibel, die Frau, die erste Frau von Jakob, ne? Die wurde ja nur geheiratet, weil ja, ihr Vater einfach sie unter die Haube kriegen wollte. Ne?
So mies, so richtiger Lückenfüller.
Ja. Und Jakob liebte sie überhaupt gar nicht. Er liebte ja Rahel. Hm. Und sie hat sich halt, sie wusste ja, dass sie nicht geliebt wird und dass sie nur die zweite, also eigentlich die erste, aber für Jakob nur die zweite Frau war. Und sie wünscht sich so sehr seine Liebe, dass sie dann einfach denkt so, yeah, Rahel kann keine Kinder kriegen, aber ich kann ihm Söhne gebären. Und dann quasi das benutzt, um seine Liebe zu erkaufen. Ich muss mal hier gerade was suchen. Hier, sie sagt in 1. Mose 29, Vers 34, genau, hier steht dann, und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn. Da sagte sie, diesmal endlich wird sich mein Mann an mich anschließen, denn ich habe ihm 3 Söhne geboren. Also sie denkt, je mehr Kinder ich ihm gebäre, besonders Jungs, umso mehr er wird er mich lieben. Und dann nimmt sie sich das so quasi vor, ne? Und ihr kennt vielleicht die Geschichte, dann entsteht so ein Wettstreit, ne? Wer mehr Kinder gebären kann. Und dann kommen noch die Nebenfrauen dazu und so. Das ist einfach nur verrückt. Aber dann merken wir, wie versklavt wir werden können, wenn wir unseren Fokus falsch setzen und unsere Zufriedenheit nicht in Gott suchen, ne? Und es hört sich für uns so abstrus an irgendwie, ne? Das mit dem Kindergebären, aber es kann ja an ganz unterschiedlichen Dingen passieren.
Ja, ja. Ja. Wir haben jetzt viel über Kennzeichen, Symptome geredet, was ist das überhaupt, über Folgen, Auswirkungen und wir haben das Thema definitiv problematisiert und vor allem, ich glaube, was man festhalten kann, neben 1000 Problemen und Auswirkungen, dass man diese geistliche Tiefendimension wirklich da nicht vergisst, ne? Und dass man das nicht oberflächlich betrachtet, so, Mensch, der hat gar keine Zeit mehr für andere oder so, sondern das Hauptproblem wirklich, wenn ich mich als Kind Gottes emotional abhängig von jemand anderem mache, dass ich geistlich wirklich versklavt werde und dass ich nicht im Willen Gottes lebe, dass ich mich von Gott irgendwie abkapsel und meine Quelle suche ich mir irgendwo woanders. Und deswegen würde ich jetzt gerne zu dem schönen Teil überkommen. Was ist denn die Lösung, Lydia?
Ja, also genau, ich würde sagen, erstmal muss man mit kleinen Schritten anfangen, ne? Ich finde, erstmal ist es wichtig zu erkennen, ist das überhaupt ein Problem für mich, ne? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht nicht in der Art der emotionalen Abhängigkeit, aber ich habe noch nicht so, bin noch nicht so vielen Menschen begegnet, die kein Problem mit Menschenfurcht hatten, sei es in der Angst vor Ablehnung, in der Angst vor vielleicht Gewalt vor anderen Menschen, das ist auch eine Art von Menschenfurcht, aber auch in dieser Sucht nach Anerkennung von, es kann eine Person sein, aber es kann eben auch eine Menschengruppe sein oder keine Ahnung, wie man mich eben wahrnimmt, so, ne? Ja. Dass man immer gut dastehen will, Lob und Anerkennung bekommen will und so. Und ich finde, dass das erstmal richtig wichtig ist zu erkennen, dass wir ja irgendwie alle so davon betroffen sind, außer Jesus natürlich, dann von ihm lesen wir in der Bibel, dass er kein Ansehen der Person gesucht hat, ne? Sondern da vollkommen frei in jeder Hinsicht war. Und dann finde ich es auch wichtig, vielleicht sich zu hinterfragen, was verstärkt denn diese Ängste, die ich habe? Sind das vielleicht wirklich traumatische Erlebnisse in meiner Vergangenheit? Und ich glaube, das darf man auch nicht so herunterspielen, aber auch nicht zu hoch setzen, weil Jesus wirklich heilen kann. Jesus kann traumatische Erlebnisse heilen und wichtig ist aber, dass wir das mal aussprechen, dass wir uns da vielleicht auch Hilfe suchen, wenn wir selber nicht genau wissen, was habe ich eigentlich, also das ist ja das Verrückte, manchmal kann man sich gar nicht richtig erinnern und weiß auch nicht, woher diese Gefühle vielleicht rühren oder so, die man hat. Und da kann man sich echt total gut Hilfe suchen und das finde ich wichtig, dass man da anfängt, sich zu reflektieren und nicht immer so, ja, alles, ja, so verdeckt, ne? Dass man mal offen ausspricht, was ist eigentlich so tief in mir drin. Ne? Und dann auch diese Erkenntnis, dass nicht nur meine Eltern schuld an allem sind oder nur meine Umgebung ist schuld daran, dass ich jetzt halt diese Ängste habe und deswegen ist das ja nur legitim, dass ich so bin, weil dann bin ich immer Opfer und dann werden immer die äußeren Umstände und die äußeren Personen mein Leben bestimmen. Ne? Mhm. Aber Gott sagt uns ja, dass wir selbstverantwortlich sind für unser Leben und in unserer Beziehung zu ihm auch. Ne? Und deswegen ist dann auch so wichtig, in der Gottesfurcht zu wachsen. Und ich glaube, dass die Lösung für fast alles in unserem Leben eben die Gottesfurcht ist. Ne? So wie du das eben sagtest mit dem Leid. Das Leid wird nicht verschwinden, aber die Art und Weise, wie wir damit umgehen, das ja, wird widerspiegeln halt auch, wie unsere Beziehung zu Gott ist. Und deswegen glaube ich, dass die Lösung für emotionale Abhängigkeit und alle andere Art von Menschenfurcht absolut die Gottesfurcht ist, ja.
Wir müssen
habe ich ja ganz schön viel geredet.
Das war sehr gut, Lydia. Danke dir für deine Ausführungen. Ich finde es einfach immer wieder faszinierend, bei jedem geistlichen Problem, wir müssen uns einfach immer wieder auf die Schönheit des Evangeliums besinnen, auf Jesus. Mhm. Und der Gegenpol zu dieser tief liegenden Ursache, nämlich Menschenfurcht, ist, wie du schon ganz richtig sagtest, einfach die Gottesfurcht. Ne? Mhm. Und ja, diese Begriffe klingen vielleicht manchmal sperrig oder wir gebrauchen sie nicht im Alltag, aber was mir spontan einfällt, man kann ja statt Furcht einfach auch Fokus sagen. Menschenfokus oder Gottesfokus. Also Furcht heißt ja nicht nur, zum Beispiel bei Menschenfurcht denkt man ja schnell an diese negative Menschenfurcht. Ne? Mhm. So, was wird er sagen, was wird er denken und so weiter. Aber Menschenfurcht kann ja auch auf der anderen Seite sein und ich glaube, da spielt sich eher emotionale Abhängigkeit ab, dass einem wichtig ist, ich liebe diese Person so sehr, ich verspreche mir Erfüllung von ihr und so weiter und so fort. Mhm. Und ja, dass da der Gegenpol wirklich Gottes Furcht ist, was einfach diesen Fokus auf Gott meint. Also Gott fürchte ich am meisten, Gott ist bei mir die Nummer eins und von Gott verspreche ich mir auch die Erfüllung. Gott ist mein Maßstab und nicht Menschen. Ne?
Edward Welch schreibt in seinem Buch Befreit Leben, da definiert er Menschenfurcht so oder überhaupt Furcht so. Fürchten im biblischen Sinne bedeutet, vor jemandem Angst zu haben, aber auch jemanden zu verehren, sich beherrschen oder bestimmen zu lassen, andere Menschen zu vergöttern, auf sie zu vertrauen oder von ihnen abhängig zu sein. Also das hat halt echt ganz viele unterschiedliche Aspekte. Ne? Auch schon dieses allein sich bestimmen zu lassen, das ist so, jeder lässt sich mal von jemand anderem bestimmen, oder? Also mir geht es auf jeden Fall so.
Ja, ja. Ich finde Oswald Chambers, der hat es auch sehr auf den Punkt gebracht. Und zwar hat er gesagt, das Bemerkenswerte an der Furcht Gottes ist, dass wenn du Gott fürchtest, du nichts anderes fürchtest. Mhm. Wenn du aber Gott nicht fürchtest, fürchtest du alles andere.
Auf jeden Fall, ja.
Das, finde ich, bringt es sehr auf den Punkt.
Ja.
Ja. Und auch wichtig für dieses Thema.
Ich finde den Vers in Psalm 34, Vers 10 auch so schön. Da steht, fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Dieser Mangel ist natürlich nicht darauf, ja, oder ich glaube, dass der nicht so darauf bezogen ist, dass wir jetzt nichts Schlimmes erleben oder so, sondern eher diese Zufriedenheit, die wir dann in Gott haben, ne? Dass wir eben nicht versklavt sind.
Mm. Ja. Und es passt auch so gut, das Evangelium ist einfach die Lösung. Gerd hat gestern den Satz beim GBT gesagt, für die Leute, die das nicht wissen, kurz Werbung, Gemeindebibeltraining, googelt jetzt, Glaube 21, meldet euch an, das zweite Jahr startet im September oder so. Sehr eine feine Sache. Und auf jeden Fall hat er davon gesprochen, dass das Evangelium eine befreiende Botschaft ist.
Mhm.
Und das finde ich so schön. Und deswegen ist das Evangelium halt auch in diesem Fall die Lösung. Ich musste immer an Galater 5 denken. Da steht direkt am Anfang des Kapitels, Galater 5, Vers 1a, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Mhm. Also Gott hat uns, keine Ahnung, befreit, damit wir nicht mehr der Sünde dienen, damit wir ihm dienen, damit wir jetzt nicht mehr uns selbst leben. 1000 Sachen, die man aus der Bibel ziehen könnte, aber Jesus hat uns ganz schlicht und ergreifend auch einfach nur befreit, damit wir frei sind.
Hm.
Und in Vers 13 oder so steht dann, glaube ich, nochmal, Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Und das ist halt möglich durch Jesus, auch bei diesem Thema, ne?
Auf jeden Fall, ja. Aber manchmal brauchen wir echt Hilfe dabei, ne?
Ja, ja,
auch
auf
unseren
jeden
Fokus
Fall.
Wieder auf,
ist gut, dass du das sagst.
Auf Jesus zu richten. Ist manchmal in dem Gewust unseres Alltags und in unseren Gedankengebäuden, die wir so aufgebaut haben, vielleicht gar nicht so einfach, ne?
Also du würdest auf jeden Fall empfehlen, dass man da nicht alleine bleibt, dass man vielleicht, wenn man das vielleicht irgendwie merkt, Leute anspricht, vielleicht sich Hilfe sucht oder in die Seelsorge geht oder so.
Ja, genau. Aber in erster Linie sage ich immer, das Wichtigste ist einfach, dass wir die Bibel lesen.
Mhm.
Ich selber wurde echt schon so oft auch in meinen Gedankengebäuden, die ich so habe, durch die Bibel wieder neu ausgerichtet. Und wir können ja nicht sagen, ja, wir wollen Gott mehr kennenlernen und so, aber die Bibel nicht lesen, ne? Oder ich möchte in der Gottesfurcht wachsen, aber ich weiß gar nicht, wer Gott ist, weil wie soll ich denn in der Gottesfurcht wachsen, wenn ich nicht weiß, mit wem ich es zu tun habe, ne? Und wir können nicht denken, unsere Gedanken werden verändert und meine Prioritäten werden neu gesetzt, wenn ich mich immer nur mit anderen Dingen fülle und nicht mit Gottes Wort. Und es ist auch genauso, ich kann nicht sagen, ich will eine tolle Beziehung mit Christian haben, aber Zeit verbringen mit ihm, ne? Ist ein bisschen anstrengend oder so, ne? Oder die Kinder kommen immer dazwischen. Es geht einfach nicht. So würde unsere Beziehung kein gutes Fundament haben. Und genauso ist das noch extremer, würde ich sagen, ist es mit Gott. Umso wichtiger ist es, ne?
Ja.
In der Bibel zu lesen, zu beten, ja. Und ja, und dann auch, dass man halt sich ganz bewusst da hineinbegibt, wo Gottes Wort gelehrt wird, also in der Gemeinde, im Hauskreis, dass man sich gute geistliche Bücher besorgt, ne? Wo man einfach darauf hingewiesen wird, wie man im Glauben wachsen kann. Aber bei Büchern finde ich halt auch das Gute, dass man so in seiner Stille ist und dann liest und man kann Sachen nochmal nachlesen und man ist so ganz mit sich und seinen Gedanken und muss sich reflektieren, wenn man Bücher liest. Also ich glaube, ich könnte selbst, wenn ich Predigten höre oder auch Podcasts oder so, fängt man auch an, sich zu reflektieren, aber man hört es und es ist wieder weg. Aber ein Buch, du sitzt halt da echt und du musst dir die Zeit nehmen und dann geschieht Reflexion langsam und ich glaube, dass das effektiver ist als immer nur zu hören. Also ich will jetzt die Predigt nicht schlecht machen, oh weia, auf keinen Fall. Es ist mega, mega, mega wichtig, wenn Gottes Wort gelehrt wird. Und genau, aber ich meine dieses Lesen, ja. Vor allem die Bibel lesen. Und
ja.
Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht falsch ausgedrückt. Ihr wisst, was ich meine.
Wir wissen, was du meinst.
Manchmal verhaspelt man sich, wenn man so redet. Ich kenne das Lied ja. Aber es ist auch gut, dass du das nochmal mit den Büchern angesprochen hast. Weil ich glaube, ich hätte es vergessen, du hast da ja praktisch eigentlich einen Buchtipp, oder? Mit Edward T. Welch, Befreit Leben.
Ja, genau. Also das Buch Befreit Leben hat bei mir selber echt auch mir viel geholfen, mich selbst zu reflektieren. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist ein mega gutes Buch. Auch einfach zu lesen, finde ich. Und dann finde ich aber auch das Buch von Timothy Keller. Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Mega gut. Da geht es halt allgemein auch um Götzen, die wir so haben. Aber auch, ne, da ist, glaube ich, auch ein Kapitel so zur Menschenfurcht. Der nimmt dann auch so das Beispiel mit Lea durch, zum Beispiel, Timothy Keller. Also das fand ich auch mega gut. Genau. Und dann halt auch so das Buch, das ist jetzt auch ganz neu, glaube ich, Tiefer heißt das. Das habe ich auch gelesen. Das hilft nochmal so, sich wirklich mit Gott zu beschäftigen.
Von Dane Ortlund ist es, glaube ich, ne?
Keine Ahnung.
Müsste passen. Aber guckt selber nach, Leute. Holt euch diese Bücher.
Ich habe es gelesen, aber den Autor habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, ja.
Ich fand es sehr bereichernd, mit euch zu reden. Vielen Dank, dass ihr da wart. Naomi und Lydia, vielen Dank
für eure
Zeit.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Sehr gerne. Mir bleibt gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich erinnere euch gerne an die zwei Links, die ihr in der Beschreibung findet. Der eine ist speziell für diese Folge. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn vielleicht irgendwas unklar war, vielleicht oder ihr habt einfach eine aufbauende Frage zu dem, was Lydia gesagt hat, oder vielleicht haben wir auch irgendwas Falsches hier erzählt. Ihr seid immer angehalten zum Prüfen. dann benutzt gerne diesen Link speziell für diese Folge und stellt eure Fragen und wir versuchen, die dann nochmal aufzugreifen. Und dann ist da noch der andere Link, der generelle Link, wie immer, wenn ihr generelle Anregungen habt zum Podcast, wenn ihr Themen habt, wie heute, diese Folge wäre nicht entstanden, wenn sich da nicht jemand gemeldet hätte, dann gebraucht diese Möglichkeit gerne, schreibt eure Wünsche auf und vielleicht können wir dann dazu mal eine Folge machen. Genau. Und Lydia, du hast schon deine Bibel gezückt, du bist richtig ready, du kennst dich gut aus, gefällt mir. Hast du noch einen Vers, den du uns mitgeben kannst?
Ja, auf jeden Fall. Und zwar ist das der Psalm 139 und das sind zwei Verse, und, also Psalm 139, Vers 23 und 24. Soll ich den lesen?
Ja, ja, mach ja? gerne.
Mhm. Okay. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist, und leite mich auf dem ewigen Weg. Ja, das ist ein Vers, den ich fast täglich bete.
Oha,
der liegt auch so als Lesezeichen hier in meiner Bibel. Und ich habe damit angefangen schon vor, ich weiß nicht, vor 6 Jahren oder so, diesen Vers zu beten. Und ich glaube, dass, also da geht es ja darum, manchmal habe ich mich so gefühlt, ich weiß selber gar nicht, warum ich jetzt gerade sauer bin oder irgendwie so eine Sache. Ne? Mhm. Und dass ich so selbst in mir gemerkt habe, ich verstehe mich nicht. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das ja, diesen Gedanken, ich verstehe mich einfach selber nicht. Mhm. Und wo ich dann diesen Vers auch zu Gott gebracht habe, so: Gott, aber du weißt doch, warum jetzt. Ne? Mhm. Warum bin ich so, wie ich bin? Ich will doch gar nicht so sein. Ne? Und ja. Dann auch prüfe mein Herz und prüfe meine Gedanken und dann sieh doch bitte, ist das jetzt ein guter Weg, auf dem ich gerade bin, oder ein schlechter Weg? Mühsal ist ganz interessant, da ist in meiner Bibel auch die Anmerkung, dass es auch heißen kann, ein Weg der Abgötterei, ne? Also das, was wir so hatten. Und dass ich dann ganz bewusst auch gebetet habe, zeig mir, ob es irgendwie einen Götzen in meinem Herzen gibt. Also das meine ich so, wenn ich mit diesen Vers bete und dann Gott bitte, mich so zu führen, dass ich ihm wohlgefalle eben. Und ich glaube, das hat lange gedauert. Also ich sage euch ja, ich bete den ungefähr schon 6 Jahre. Ich sage jetzt nicht täglich, aber ich glaube schon fast täglich, weil er einfach in meiner Bibel auch liegt und es mir echt ein Anliegen ist. Und wir merken es oft gar nicht, wie Gott an unseren Herzen arbeitet. Aber wenn wir bereit dazu sind, uns selbst zu reflektieren, dann tut er das auch. Und diesen Vers wirklich ja aufrichtig zu beten, dass Gott uns die Wege aufzeigt quasi, auf denen wir gehen. Unsere Herzenswege, sage ich jetzt mal. Unsere Herzensgedanken. Das kann, glaube ich, vieles bewirken. Bei mir hat es auf jeden Fall schon vieles bewirkt. Und ich glaube, ich bin noch nicht am Ende. Ich werde ihn
vermutlich
auf jeden Fall,
nicht.
Ich werde ihn auf jeden Fall weiterbeten. Und ich würde es cool finden, wenn das noch andere tun würden.
Ja, ja, danke dir. Der Vers oder die Verse passen auch eigentlich wirklich perfekt, auch gerade heute für das Thema, weil es ja auch darum ging, irgendwie das bei sich selber zu erkennen, was vielleicht oft gar nicht so einfach ist. Und ich glaube, wenn man diese Verse betet, wird man definitiv Dinge erkennen. Deswegen wirklich passend.
Davon bin ich übrigens überhaupt ein Fan, Bibelverse zu beten. Mm. Dann ist man auf jeden Fall im Gottes Willen. Ne?
Stimmt, ja, dann betet man nichts Falsches.
Ja, und die drücken auch oft einfach das aus, was wir so fühlen und was wir gar nicht selber beschreiben können.
Ja. Lydia, vielen Dank dir nochmal, dass du da warst. Und
sehr
ich
gerne.
Wünsche euch und euch allen da draußen gottesreichen Segen. Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde, und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat.